Bluescreen, der Tech-Podcast.
Hallo allerseits und willkommen zu einer neuen Folge von Bluescreen. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal was anderes. Bisher habe ich immer so ein bisschen erst gesagt, wen wir hier so zu Gast haben, und ich habe auch mal gesagt, was die Person so tut. Aber ich will das heute mal mit einer Frage einleiten. Warum? Naja, das machen andere Podcaster auch, und ich finde es eigentlich ganz cool, weil man dann auf die Frage des Anfangs direkt aufbauen kann. Und deswegen stelle ich jetzt hier direkt die Frage: Wie schützen Microsoft Azure und Zero Trust die ECM-Systeme deiner Kunden, Tim Herrmann? Und damit willkommen, Tim Herrmann, in unserer Folge. Hi!
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Alex. Erstmal vielen Dank, dass ich Teilnehmer des heutigen Podcasts sein darf. Ist für mich auch absolute Podcast-Premiere. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute auch meinen Teil zu der Veranstaltung beitragen kann. Ja, das ist eine gute Frage, die du mir gerade zu Beginn gestellt hast. Es ist ja so, wir betreiben ja die Elo ECM Suite mittlerweile seit über 20 Jahren als Partner. Und Elo ist ja eine Anwendungsentwicklung. Das heißt, man trifft natürlich bestmögliche Vorkehrungen, um sich letztendlich dann auch zu schützen. Und dabei setzt man natürlich auf die führenden Soft- und Hardwarehersteller. Und einer davon ist natürlich Microsoft und Azure AD bzw. Android ID. Und darüber schaffen wir dann auch die Möglichkeit, dass sich unsere Kunden und unsere Geschäftspartner über Azure direkt anmelden können, beziehungsweise über Android dann eben auch, und dann wirklich über einen Application Proxy und über den Connector Service entweder auf cloud-basierte Anwendungen oder natürlich auch auf lokale Einrichtungen hochsicher via SSO zuzugreifen und somit dann auch die Anwendung mit allen ihren Vorzügen, die sie dann hat, auch nutzen und bedienen können.
Wow, du hast deine Hausaufgaben gemacht, du hast vor allem Entra gesagt, also da tue ich mich sogar noch schwer, weil Microsoft ist ja bekannt dafür, seine Produkte regelmäßig umzubenennen. Jetzt habe ich so lange Azure Active Directory oder Azure AD gesagt, jetzt heißt es Entra. Naja, das wird bei mir vermutlich noch ein bisschen dauern, bis das irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen ist. Jetzt hast du ganz viele Details schon in der Einleitung reingepackt. Aber vielleicht, bevor wir dann da nochmal reintauchen, erzähl uns doch mal ein bisschen, wer bist du eigentlich, bei welcher Firma bist du und was ist denn da dein Job?
Also mein Name ist Tim Herrmann, ich bin 28 Jahre alt, verheiratet und seit 2,5 Jahren als Key Account Manager bei der Eviatec Systems AG aus Ludwigsburg tätig. Wir sind eine Unternehmensgruppe mit über 100 Mitarbeitern, verteilt auf 4 Standorte, denen auch ihr mit der Pegasus angehört. Wir in Ludwigsburg beschäftigen uns hauptsächlich, wir haben es eingangs gesagt, mit dem Thema ELO. Das bedeutet DMS, ECM-Systeme, rechtskonforme Archivierung, das Thema digitale Workflows, das ist unser Steckenpferd. Wir haben uns da vor allem auf den Bereich Standardisierung spezialisiert, weil wir einfach gemerkt haben, dass der Anspruch und der Anforderungen an Kunden branchenübergreifend an solche ECM-Systeme sehr ähnlich sind. Ihr aus Regenstauf seid die Experten im Bereich Office 365, IT-Security und Rechenzentrumsleistungen. Das Ganze geht dann natürlich Hand in Hand, wovon dann letztendlich die Partnerschaft auch nur Mehrwerte erzielen kann, und unsere beiden Auslandsniederlassungen in der Schweiz und in Dänemark, wo wir dann auch noch mit Vertriebsbüros ansässig sind und auch versuchen, über Deutschland hinaus an unsere Kunden und Geschäftspartner bestmöglich zu bedienen. Ich selber bin als Key Account Manager hauptsächlich im Bereich Neu- und Bestandskundenbetreuung tätig, bin auch projektbegleitend in unseren Projekten mit am Start, um dann auch die technischen Kollegen zu unterstützen, bin auch einer der Hosts von unseren Eviatec-Webinaren, die wir auch quartalsweise letztendlich dann auch durchführen, und bin unter anderem auch Speaker von Veranstaltungen, wenn wir dann letztendlich auch gemeinsame Präsentationen halten.
Ja, das mit dem Speaker, das merkt man in den ersten 5 Minuten meistens, wie viel Nachbearbeitungszeit der Podcast braucht. Man merkt, dass du das öfters schon gemacht hast und auch einfach regelmäßig frei erzählst. Das ist natürlich dann für uns in der Post-Production auch super. Ja, Tim, du hast jetzt gerade erwähnt, die Partnerschaft zwischen Eviatec und Pegasus, und ja, Abonnenten oder längere HörerInnen des Podcasts oder auch eben des Podcasts auf YouTube, die wissen ja, dass die Eviatec und die Pegasus seit letzten Jahr April, glaube ich, miteinander unterwegs sind. Insofern ist es natürlich auch für uns eine interessante neue Thematik, die jetzt durch ELO und das ganze ECM und Workflows und so weiter mit da reinfließt. Haben wir jetzt auch schon den einen oder anderen Kunden der Pegasus für begeistern können. Und das, was ich persönlich ganz klasse finde, ist tatsächlich, dass bei der Eviatech, der Sales, also auch deine Rolle sozusagen, dass ihr sehr viele Themen direkt beim Kunden platzieren könnt, ohne dass ihr da tatsächlich irgendwie noch Consulting mitschleppen müsst, zumindest in den ersten Gesprächen. Das heißt, ihr seid da auch technisch versiert und das kommt natürlich dann den Kunden zugute, das spart dann auch entsprechend Zeit. Und wie wir gerade in der Einleitung gemerkt haben schon, du hast dich auch mit dem Thema tiefer beschäftigt. Also du kannst nicht nur sagen, ja, also boah, Elo kann man irgendwie absichern und dann stellt man da irgendwas davor und dann läuft es, sondern bei dir ist auch das Thema eben mit Microsoft, mit Azure AD, mit Entra und so weiter und Zero Trust auch auf der Tonspur. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die dann beim Kunden wirklich gut ankommt. Das erlebe ich auch immer wieder in Gesprächen, wenn die Eviatech dabei ist, dass da halt auch die Kolleginnen und Kollegen wissen, wovon sie sprechen. Und das macht es natürlich dann am Ende auch wirklich authentisch. Wir beide hatten ja schon zu diesem Thema neulich, und ich glaube, es war Anfang Juli, einen Termin bei Elo in Stuttgart in der Niederlassung Süd, da am Flughafen. Und da hatten wir ja auch schon über dieses Thema gesprochen, also Zero Trust für ECM-Systeme, die im Rechenzentrum oder beim Kunden on-premises gehostet sind. Wie ist denn da so jetzt im Nachgang nach der Veranstaltung, wo ja doch ein paar Kunden auch von euch anwesend waren, die Resonanz? Ist es ein Thema Zero Trust Security, was auch bei dem Standard ECM DMS Kunden auch schon tatsächlich eine Rolle spielt? Oder ist es jetzt eher so, dass man jetzt erstmal Missionarstätigkeiten vornehmen muss?
Was wir natürlich merken, ist ganz klar, dass das Thema Cyberkriminalität auch bei uns im Großraum Stuttgart massiv zugenommen hat. Also die Meldungen überschlagen sich ja mit Cyberangriffen auf öffentliche Träger oder auch auf mittelständische Unternehmen bei uns im Umkreis. Und auch die Veranstaltung bei dem Business Barbecue, was wir bei Elo und Plieningen veranstaltet haben, habe ich auch schon während deinem Slot gemerkt, dass da einfach, ja, auch das gewisse Interesse da ist und dass die Personen sich auch mit dem Thema aktiv beschäftigen. Und das ist auch das Feedback, was wir jetzt erhalten haben, was auch auf ganz vielen Veranstaltungen mittlerweile gepredigt wird, dass man letztendlich auch die Vorkehrungen treffen muss, um sich dann auch bestmöglich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und da ist natürlich die Unterstützung, so wie du es auch gerade gesagt hast, von euch elementar, weil in Elo beispielsweise befinden sich hochsensible Daten, das sind wichtige Dokumente drin, die auch nur in einem geschützten Bereich auffindbar sind. Und wenn das System als solches nicht geschützt ist via Zero Trust, Entra ID und wie die ganzen Geschichten dann auch heißen, dann bringt das System auch tatsächlich am Tagesende nichts, weil die Daten, die dort sind, die sollten bestmöglich nicht in Hände von Dritte gelangen. Und aufgrund dessen haben wir einfach gemerkt, das Feedback ist da, die Leute setzen sich damit auseinander und ich denke, das wird ein Thema sein, was uns in den nächsten Monaten und auch Jahren, gerade auch im ECM-Umfeld, sehr mitnehmen wird und wo vor allem dann auch sehr viel Anklang und Interesse bei unseren Kunden und Interessenten da sein wird.
Hast du denn den Eindruck, dass da noch mehr zu tun ist? Also hast du den Eindruck so im normalen Mittelstand, also die Firmen, die wir jetzt mit unseren Unternehmen halt einfach betreuen, ist es da tatsächlich in den Köpfen der Entscheider schon angekommen, dass man was tun sollte, dass da jetzt tatsächlich wirklich dringender Handlungsbedarf ist und vor allem jetzt mal mit dem Ausblick Richtung NIS 2 und dem IT-Sicherheitsgesetz, was ja dann ab nächsten Jahr tatsächlich auch eine Rolle spielt, haben die Unternehmen das schon verstanden oder muss man da tatsächlich noch sehr häufig drüber sprechen oder guckt man da vielleicht auch einfach mal ab und zu in hilflose Gesichter? Weil ich kann mir vorstellen, Entscheider in größeren Unternehmen, die sitzen natürlich auf der heißen Bratpfanne im Moment.
Das ist eine sehr gute Frage, die du mir gerade stellst. Ich würde das beantworten mit mal so, mal so. Also es gibt wirklich Unternehmen und auch Entscheider, Geschäftsführer, die sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen, die auch wirklich gezielt mit uns in die Gespräche gehen, wo du einfach merkst, da ist das Thema präsent. Die Leute setzen sich damit auseinander und müssen und möchten auch geschützt und von Experten beraten werden. Es gibt aber auch solche, die sagen, es hat die letzten 20 bis 30 Jahre funktioniert. Wieso sollte ich jetzt dann auch Änderungen vornehmen? Ich wurde ja nicht angegriffen. Es hat alles geklappt. Ja, wieso sollte ich mich dann rechtzeitig sensibilisieren? Und da habe ich teilweise noch das Gefühl, dass es klingt zwar blöd, aber die Leute vielleicht das erst feststellen, wenn A, ein neues Gesetz verabschiedet wird und oder wenn B, man auch mal selber betroffen ist, was ich da draußen keinen wünsche. Und deswegen ist es auch wichtig, die Mitarbeiter sind ja das Herzstück eines jeden Unternehmens, dass die dann auch rechtzeitig sensibilisiert werden. Das merken wir auch, Alex, in unseren gemeinsamen Projekten, wo wir auch gezielt Schulungen anbieten, um Mitarbeiter zu sensibilisieren. Weil ich denke, wenn man das in der Regelmäßigkeit macht und die richtigen Tools und Werkzeuge im Einsatz hat, dann ist man eigentlich bestmöglich geschützt. Ich glaube, 100% geschützt ist aktuell keiner. Das ist nicht möglich. Einfach auch, weil das Know-how der Hacker und der Angreifer explodiert ist und die ja wirklich auch da jetzt sehr, sehr breitflächig leider unterwegs sind, zum Ungunsten von uns allen. Aber Mitarbeiter sensibilisieren, die richtigen Werkzeuge und den richtigen Partner, dann tut man eigentlich schon sein Bestes, um sich dann auch zu schützen.
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Das Ding ist halt, die Angriffe funktionieren halt immer noch so, wie sie halt funktionieren. Und es ist jetzt tatsächlich nicht abgesprochen oder gestaged, sondern während du gerade gesprochen hast, bekomme ich eine SMS auf mein Telefon und da steht der Klassiker: Hallo Mama minus Papa, mein Handy funktioniert nicht mehr, das ist meine neue Nummer, kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken? Kam jetzt gerade wirklich, während du geredet hast, bei mir an. Und ich bin mir sicher, da fallen immer wieder Leute drauf rein. Und das zieht sich ja durch. Das ist ja jetzt nicht nur im geschäftlichen Kontext, sondern das ist natürlich auch im Privaten. Und ich bin der Meinung, wir können es gar nicht zu oft adressieren. Wir können gar nicht oft genug über diese ganzen Bedrohungen bei den Firmen sprechen, auch wenn es irgendwann schon halt nervt. Weil ich weiß, es ist halt wirklich gebetsmühlenartig. Du kriegst es von allen Seiten auf allen Kanälen reingedrückt. Da ist was, das ist gefährlich, macht euch bereit. Jetzt kommt dann noch irgendeine Gesetzesänderung. Und es macht einen natürlich mürbe mit der Zeit, aber man kann sich davor tatsächlich nicht verschließen mehr. Und wie gesagt, diese SMS, die kam jetzt auf meine private Handynummer gerade und ich bin mir sicher, dass diese Angreifer jetzt auf diese SMS, die an weiß ich nicht wie viele tausend Handynummern geschickt worden ist, auch eine Reaktion kriegen, ja, weil die Leute halt immer noch nicht wachsam genug sind. Es ist wirklich wichtig, das Ganze permanent zu betanken und auch zu bespielen. Und was ich zum Beispiel auch gut finde, da gibt's jetzt ein bisschen Kritik dran, weil, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, der MDR hat ja eine Podcast-Serie begonnen, You Are Fucked, Do Not Touch Anything. Und die rollen diesen Fall von dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf. Ende Juli wurde dann auch tatsächlich ein Dokument durch einen Whistleblower anonym veröffentlicht, wo der Abschlussbericht vom BSI drin steht. Und na klar, es ist unangenehm für alle Beteiligten. Es ist auch nicht schön, wenn man dann so tatsächlich ein mediales Echo erzeugt damit. Aber auf der anderen Seite ist es für alle, die noch nie in so einer Situation sind, einfach unglaublich wichtig, sich auch mal damit zu beschäftigen, zu verstehen, was heißt denn das eigentlich, wenn ich heute angegriffen werde, wenn ein Angriff erfolgreich war, wenn mein Unternehmen jetzt, wie in dem Fall Anhalt-Bitterfeld, komplett verschlüsselt wurde. Er hatte 1300 Rechner, es ging nichts mehr. Das war der erste digitale Katastrophenfall in Deutschland, der 2021 begonnen hat und der jetzt so langsam zum Ende kommt und zwischendurch 2,5 Millionen Euro gekostet hat. Plus Leute konnten keine Leistungen beziehen, es gab keine Kfz-Zulassungsstelle etc. pp. Und klar, unangenehm, aber super wichtig, sich einfach damit zu beschäftigen, weil man halt eben nicht mehr so, wie du gerade vorhin gemeint hast, ja, die letzten 20 Jahre ist auch nichts passiert. Diese Brille muss man ganz schnell abnehmen, weil spätestens seit 2019, 2020 sind diese ganzen Angriffe einfach explodiert. Und durch die Integration von KIs in diese Angriffstoolkits wird es jetzt natürlich noch wesentlich besser. Weil ich kann nicht mal mehr aufgrund von Rechtschreibfehlern wirklich erkennen, dass das irgendwie fake ist. Also die Qualität nimmt unglaublich zu und wie gesagt, man kann es nicht oft genug wiederholen. Wie geht ihr denn mit dem ganzen Thema bei euch selber um? Ich meine, ihr seid ja als Eviatech im Moment noch eigenständig unterwegs, was die IT-Technik angeht. Wir machen immer mehr jetzt auch für die IT von euch und sichern die Sachen so weit entsprechend ab, wie es sein muss. Wie siehst du das Ganze denn? Fühlst du dich sicher? Fühlst du dich gut geschützt mit dem, was da ist?
Also ich würde sagen, jetzt in unserem Umfeld kann ich das mit einem Ja beantworten. Ich würde das aber gerne mal auf unsere Kunden und Geschäftspartner replizieren. Was wir merken, und das ist elementar, was du gerade auch gesagt hast, das kann ich auch nur den Hörern da draußen nochmal wiedergeben. Setzt euch mit dem Thema auseinander. Wir als Unternehmen, wo uns das Thema Digitalisierung und IT-Security auf die Fahne geschrieben haben, sind dafür verantwortlich, euch bestmöglich zu beraten. Und da auch nur den Tipp, nimmt diese Beratung an. Lasst euch dann auch nochmal eine dritte Meinung einholen und beschäftigt euch mit den ganzen Themen. Du hast vorhin ein großes Stichwort gesagt, das ist das Thema KI. Ja, die nimmt uns sehr viel Arbeit ab, aber der menschliche Kontakt ist auch durch nichts zu ersetzen. Deswegen holt euch da lieber auch nochmal eine persönliche Meinung ein und lasst euch auch die Produkte, die dem Ganzen vorbeugen, präsentieren. Ich denke, da ein Produkt, Alex, das wir auch im Portfolio haben, was ich total klasse finde, ist das Hornet Security Awareness. Das ist zum Beispiel wirklich was, wo unsere Unternehmen dann uns auch Feedback geben und dann sagen, jetzt habe ich ein neues Sicherheitslevel erreicht, weil ich einfach eine Mail, die vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu durchschauen ist, als Phishing-Mail erkannt habe und dann wirklich auch merke, ich setze mich mit dem Thema auseinander und das Feedback, was wir da bekommen, ist einfach Gold wert und dann stellen wir auch tatsächlich fest, dass unsere Zusammenarbeit wirklich dann auch die ersten Erfolge hat, wenn wir dann auch das Feedback kriegen, ja, die beschäftigen sich damit und ja, auch die Partnerschaft zwischen uns und euch ist erfolgreich. Jetzt nicht, weil wir ein Produkt platziert haben, sondern einfach, weil wir den Leuten geholfen haben. Und das ist dann wirklich was, wo wir alle am Tagesende sagen können, das war ein super Arbeitstag, wenn man solches Feedback dann auch erhält.
Ja, danke dir. Ich sehe es ganz genauso. Kommen wir mal zu der Frage zurück. Wie schützt denn jetzt Microsoft Azure, Entra ID etc. und Zero Trust eigentlich die ECM-Systeme deiner Kunden? Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen oder wie erklärst du einem Kunden, der ein Elo-System bei sich im Haus oder im Rechenzentrum betreibt, wie kann ich das Ganze jetzt so absichern, dass von außen auch darauf zugegriffen werden kann, ohne VPN wohlgemerkt, ja, weil VPN ist schon wieder so ein Thema. Das ist jetzt nicht automatisch ein Garant für Sicherheit. Wie kriegt man das hin?
Ich würde das ganze Thema gerne aus Anwendersicht betrachten, weil das ist ja immer das, was viele Leute auch merken. Ja, das ist kompliziert. Wie kann ich mich in das Ganze einbilden? Und ich kann mich noch an unser Barbecue-Event erinnern, Alex, wo du dann auch in die Live-Demo reingesprungen bist und das gezeigt hast. Und das ist wirklich dann klar, dieser MFA-Login über Entra ID jetzt neu, wo man sich dann eben das Ganze nochmal mit seinem Smartphone bestätigen kann. Und von dort kann man direkt dann auf die Anwendung dann auch zugreifen. Im Hintergrund wird ein Token dann an den Application Proxy oder an den Connector Service dann auch geschickt. Und das ist dann tatsächlich am Tagesende egal, von wo man drauf zugreift, über was man drauf zugreift. Und vor allem das Ziel ist ja aus Anwendersicht schnellstmöglich drauf zuzugreifen. Und über den Login hat man dann auch die Möglichkeit, es stellt Elo auch bereit, über einen SSO sich dann direkt in Elo einzuwählen und von dort dann seine tägliche Arbeit mit Workflows und Dokumenten dann eben auch zu betreiben. Das ist super smart, ist eine tolle Lösung und natürlich auch ein bestmöglicher Schutz, den man dann eben hat, um das ganze Thema zu bearbeiten. Weil ich mache mal das Gegenbeispiel. Wie war das Ganze früher? Man hat seine lokale Anwendung hier bei uns im schwäbischen Raum. Man hört es bestimmt auch. Ich kann es nicht leugnen, dass ich aus der Ecke komme. Es ist so, lokale On-Premise-Server-Infrastruktur, die man betreibt, dann hat man eine Firewall dahinter, hat vielleicht noch einen VPN und über HTTPS greift man dann auf die Anwendungen zurück. Das ist sicher, ja, haben auch viele von uns im Einsatz, aber wir merken natürlich auch, wie kann man das smarter, zukunftsträchtiger dann eben auch und in dem Fall noch sicherer gestalten und da führt einfach kein Weg an Entra ID mittlerweile vorbei.
Ja, die Sache ist ja die, wenn wir über einen SSL-TLS-verschlüsselten Kanal drauf zugegriffen haben früher, mit VPN oder ohne, war halt im Grunde nur der Transportweg verschlüsselt, aber es hat mich halt nicht davor geschützt, dass meine Zugangsdaten gestohlen werden. Ja, sobald die verschwunden sind und der Angreifer die Adresse kennt, hätte er sich theoretisch mit dem System verbinden können und durch die Komponenten, eben die Entra-ID an der Stelle bietet, kann ich halt tatsächlich auch das MFA mit einbinden, also Multifaktor-Authentifizierung mit einem Authenticator, sei es jetzt von Microsoft, von Yubico, was auch immer. Das heißt, da habe ich die nächste Hürde an der Stelle geschaffen und wenn ich dann noch ein Stückchen weitergehe und über das Zero-Trust-Modell mal nachdenke, indem ich zum Beispiel sage, ich möchte Conditional Access-Regeln aktivieren, also selbst wenn ich Benutzername, Kennwort, URL und MFA nachweisen kann, könnte es ja immer noch sein, dass mir zum Beispiel mein Session-Cookie gestohlen wird, weil vielleicht ist der Angreifer ja schon so weit und hat sich zwischendurch irgendwo einen Proxy dazwischen gestellt und klaut mir halt auf dem Wege der Anmeldung von dem merkt er an, wenn da nicht mal was, dann auch noch mein Session-Cookie und kann sich dann trotzdem anmelden. Aber über Zero Trust bekomme ich das halt hin, über Conditional Access, dass ich sage, das ist alles super und angenehm, aber das dürfen nur Geräte, denen ich beispielsweise vertraue. Oder nur Geräte, die aus einer bestimmten IP-Range, Public-IP-Range kommen oder Geräte, die ein Zertifikat drauf haben und damit löse ich natürlich viele Probleme einfach an der Stelle schon auf. Klar, es ist ein bisschen aufwendiger. Man muss ein bisschen mehr auch Zeit in die Planung stecken. Und wenn mal irgendwas klemmt, dann ist die Recherche natürlich nicht ganz so einfach, um die Fehler einzugrenzen. Aber so bekomme ich nicht nur meine Mitarbeiter in die Lösung rein, sondern gerade mal so in Richtung Lieferkette geschaut, halt auch meine Lieferanten, meine Vorfertiger, jetzt gerade im Bereich der Industrie. Auch die kann ich zum Beispiel so auf ein Elo zugreifen lassen oder auf irgendeine andere Line-of-Business-Anwendung, die in irgendeiner Form halt browserfähig ist. Und dann kann ich halt auch da sagen, ja okay, dann die haben jetzt aber kein Gerät von der Firma, die haben auch kein Smartphone, die wollen vielleicht auch gar keinen Authenticator. Naja, dann gebe ich denen halt einen FIDO 2 Key mit, zum Beispiel wiederum von YubiKey oder von Authy. Und dann ist das der Faktor, der zusätzlich dazu beiträgt, dass diese Verbindung halt sicher ist. Und das kann ich dann halt auch forcieren, eben über bedingte Zugriffsrichtlinien, über Conditional Access. Und das ganze Thema haben wir ja hier im Podcast in Folge 46 und 48 auch relativ breit bespielt. Das waren Bluescreen-Wissen-Folgen. Und wer jetzt sagt, Mensch, das ist alles sehr interessant, ich hätte es aber noch mehr im Detail gerne, dem kann ich nur empfehlen, guckt mal in diese oder hört mal in diese zwei Folgen rein, Folge 46 und Folge 48. Da habe ich das Ganze noch ein Stückchen weiter mal zerpflückt und auch erklärt, wie funktioniert denn das Ganze? Weil eben das Thema Cookie-Stealing beziehungsweise ja Man-in-the-Middle-Attacke tatsächlich da auch mit MFA eine ganz große Rolle spielt. Und nur so kriegen wir die Sachen halt hin. Und du hast gerade gesagt, klar, Komfort ist dabei wichtig und es ist tatsächlich ja nicht so, dass jetzt da noch dreimal irgendwie um den Rechner rumgetanzt werden muss und dann muss ich noch 5 Liegestützen machen, bevor ich mich anmelden kann, sondern es ist tatsächlich nur eine zusätzliche Komponente aus Sicht des Anwenders, entweder halt ein Authenticator oder ein FIDO 2 Key und dann kann ich ganz normal weiterarbeiten. Diese Entwicklung ist jetzt natürlich durch Corona ganz extrem explodiert, weil es vorher halt auch ganz häufig einfach nicht nötig war. Auf der anderen Seite muss man sagen, Angriffe, wie sie heute gefahren werden, waren bis 2019 kein Thema, weil es halt einfach auch nicht auf dem Fokus der Angreifer war. Und deswegen ist es halt, wie wir vorhin gemeint haben, auch wichtig, man muss halt mit der Zeit gehen, man muss sich orientieren an dem, was tun denn die Angreifer eigentlich und wie kommen die denn heute in diese Systeme da entsprechend rein. Es klingt jetzt alles super teuer. Tim, was muss ich denn als Kunde, wenn ich diese Form der Sicherheit haben möchte, eigentlich mitbringen? Oder gibt's da irgendwie Lizenzen von Microsoft, von Elo? Was brauche ich denn, um das tun zu können?
Also zum einen, wenn du mit der ECM-Suite arbeitest, brauchst du natürlich eine schreibende Lizenz, wenn du als Elo-User auch Schreibvorgänge erzeugst. Da gibt es aber verschiedene Abstufungen von Usern, die man dann auch nutzen kann. Ist dann die Frage, möchte man es lokal nutzen oder vielleicht dann auch Web- oder App-basiert? Ihr von Microsoft, die Frage kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen besser beantworten. Das ist zum Teil in den Plänen, in den Microsoft-Lizenzen schon enthalten. Nageln mich nicht fest, ab welcher Lizenz das enthalten ist. Ich meine ab E3, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Korrigier mich bitte, wenn es nicht richtig war. Und im Endeffekt ist es dann die Einrichtung, die wir aber festgestellt haben, die von unserer Seite aus sehr unkompliziert ist und jetzt auch wirklich nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, und dann bist du auch schon unterwegs. Dann hast du dein MFA, du hast deinen Authenticator oder die weiteren MFA-Faktoren, die du dann einsetzt. Und dann hast du eigentlich schon den Schutz, den wir aktuell unseren Kunden und Geschäftspartnern auch empfehlen.
Ja, also E3 war tatsächlich schon gar nicht schlecht. Also es ist tatsächlich ein E3-Plan, also entweder der EMS E3, das heißt Enterprise Mobility und Security. Dadurch bekomme ich auch eine Ergänzung in mein Active Directory, um dann solche Sachen machen zu können und vor allem, um das Thema Conditional Access vernünftig zu bespielen, ist zum Beispiel mit drin in den Microsoft 365 E3 E5. Und wenn ich sage, ich bin ein kleineres Unternehmen, ich will jetzt nicht 50 Euro im Monat pro User ausgeben, dann tut's da tatsächlich auch der Business Premium Plan, der unter 20 Euro tatsächlich das alles schon kann. Plus, da ist noch der Defender for Endpoint dabei, da ist ein MDM-System mit dabei mit Microsoft Intune bzw. Endpoint Manager. Und das heißt, die Einstiegshürde ist eigentlich gar nicht so hoch. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass ich dann noch zusätzlichen Schutz möchte, gut, dann besorge ich mir halt noch diese YubiKeys zum Beispiel. Das ist eine einmalige Investition. So ein YubiKey kostet um die 50 Euro. Und da kommt aber dann auch nichts mehr on top an Lizenzen oder Laufzeitverträgen. Und das ist also, wie gesagt, Security ist leider auch immer noch in den Köpfen der Entscheider, dass das unglaublich teuer ist. Aber wir kriegen mit einer günstigen Lizenz sehr viele Themen tatsächlich schon abgedeckt. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Unser Microsoft 365 Business Premium ist tatsächlich das Brot- und Butter-Business bei uns. Also dadurch, dass wir sehr viel im KMU- und SMB-Bereich machen mit Firmen, die unter 300 Mitarbeiter sind, ist das tatsächlich mittlerweile der Standardplan, den wir den Kunden da empfehlen. Ja, wie siehst du denn das? Jetzt haben wir ja schon gesagt und gezeigt und erzählt, wie kann man sich schützen? Aber was ist denn so deine persönliche Prognose? Wie geht's denn weiter die nächsten 5 Jahre?
Also ich denke, das sind vor allem 2 Themen, die uns in den nächsten 5 Jahren beschäftigen werden. Das ist zum einen das Thema Cloud, weil wir doch noch feststellen, wie ich auch eingangs gesagt habe, dass viele noch auf die lokale Infrastruktur setzen, die vielleicht dann auch noch innerhalb der Garantie sind. Aber das wird das Thema in den nächsten Jahren sein. Das merken wir auch gerade schon, wenn wir im Vertriebsprozess stecken und dann wirklich es auch darum geht, wo man dann die Elo-Plattform mit seinen Workflows betreibt, und die Nachfrage nach Cloud wird immer größer, egal ob das Azure, AWS oder auch unsere Rechenzentrumsleistungen sind, die wir innerhalb der Unternehmensgruppe anbieten. Das ist einfach das Thema. Ich denke, das wird uns in den nächsten Jahren noch mehr bewegen und uns auch beschäftigen und auf Trab halten. Da bin ich schon sehr gespannt, was da die nächsten Jahre für uns bereithalten. Und zum anderen das Thema KI, denke ich, à la ChatGPT oder auch innerhalb von Elo gibt es ja auch eine KI, gerade im Bereich der Rechnungsverarbeitung oder der Belegklassifizierung, die dann wirklich auch den Mitarbeitern noch das Leben am Ende um einiges leichter machen. Man darf aber bei der ganzen KI nicht vergessen, dass die auch nur 100% oder gar nicht kann. Also am Tagesende steckt dann doch der Mitarbeiter dahinter, der dann eben noch Korrekturen auch vornehmen kann. Natürlich lernt das ganze System dann auch mit. Deswegen meine Prognose, ganz klar, der Trend wird Richtung Cloud gehen die nächsten Jahre. Auch der Hersteller Elo hat da schon seine Vorbereitungen getroffen, um letztendlich auch Cloud-Anwendungen anzubieten. Und das Thema KI, das sind so die beiden Themen, wo ich sagen würde, das wird uns definitiv in den Bann ziehen.
Danke dir. Ja, ich sehe es ähnlich, zumal das Thema KI und Cloud, das kann man natürlich jetzt auch wieder von der anderen Seite sehen, weil viele sagen, ja, naja, die Cloud ist auch nur der Rechner von irgendjemand anderem, beziehungsweise die KI ist einfach nur ein schlauer Algorithmus. Aber wir sind halt in einer Entwicklungsphase, da passiert so viel in so kurzer Zeit im Moment. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, da Prognosen von mir zu geben. Ich habe das in unserem Geburtstagsinterview mit Nadine auch gesagt. Es hilft nichts jetzt aber davor, die Augen zu verschließen und zu sagen, ja, das ist alles ganz böse und ich bleibe jetzt bei meinem On-Premise-Server, den kann ich anfassen, sondern man muss sich da einfach in den Markt rein orientieren und auch gucken, was ist denn letzten Endes dann auch vor allem noch bezahlbar und was ist dann lieferbar? Weil wir haben natürlich auch erlebt, diese Halbleiterkrise, die Chipkrise, ja, was hilft mir das, wenn ich on-premise möchte, aber ich kriege halt keine Hardware. Die Lösungen sind da, wenn man jetzt nicht zu einem US-Konzern möchte, weil AWS, Microsoft, Google, es ist halt alles US-Konzern, sondern sagt, ich will das lieber aber tatsächlich in Deutschland von einem Anbieter, dem ich vertraue, ja, fair enough, aber da gibt's ja Lösungen. Wir haben ja selber Rechenzentren. Es gibt auch andere Rechenzentren und da gibt's natürlich auch die Möglichkeit, entweder seine eigene Hardware dann da reinzustellen in Form von einem Housing oder halt einfach eine Form von Virtualisierung dort zu betreiben. Also die Möglichkeiten sind ja da und die Schutzmöglichkeiten sind entsprechend natürlich dann auch da. Wie bleibst denn du eigentlich am Ball? Weil auch du hast natürlich eine Menge Themen. Es ist nicht nur Elo, jetzt durch die ganze Geschichte auch mit der Pegasus im Security-Bereich. Wie bleibst du da noch am Ball? Welche Medien nutzt du denn für dich oder welche Kanäle oder wie wirst du informiert, damit du deine Kunden bestmöglich beraten kannst?
Also was natürlich für mich auch als Key-Accounter ein entscheidender Faktor ist, sind einfach die Termine vor Ort beim Kunden. Es ist dann auch so, Alex, das kann ich auch, ich möchte jetzt nicht so viele Lorbeeren heute verteilen, aber wenn ich natürlich mit technischen Kollegen unterwegs bin, die in der Materie noch tiefer drinstecken als ich und ich dann auch in die Gespräche mit involviert werde, ist es für mich persönlich so, dass ich damit am meisten aufschnappe, mitnehme und letztendlich mich daraufhin dann auch weiterbilde in Form von Recherche übers Internet, wo man natürlich sehr viel drüber betreibt. Aber für mich ein Schlüsselfaktor ist wirklich der persönliche Kontakt, die Termine beim Kunden vor Ort. Da sind wir auch wieder beim Thema Learning by Doing. Ich denke, das ist einer der entscheidenden Faktoren, die man hat, wenn man auch selber damit konfrontiert wird. Und natürlich ansonsten auch Veranstaltungen. Wir haben bei uns intern auch eine Veranstaltungsreihe von unseren technischen Kollegen oder auch von euch, wo wir regelmäßig dann auch geschult und geupdatet werden. Und gerade auch im Bereich Sales ist es so, auch da lernt man von den Kollegen sehr viel mit, kann dann auch von den Erfahrungen profitieren. Ich zeige da gerne auf einen unserer Kollegen, der seit über 40 Jahren jetzt im Vertrieb tätig ist und dann doch die eine oder andere Facette mitbringt, die es auch mir, ich sag mal, in meinem relativ jungen Alter noch dann eben auch leichter machen, da in die Zukunft zu gehen. Deswegen würde ich sagen, klar, einmal das Thema Recherche, das Thema Learning by Doing und natürlich auch noch Social Media. Wir merken es ja selber auch. Das Thema LinkedIn beschäftigt uns gerade alle. Wir sind da sehr aktiv. Man muss auch sagen, es ist wirklich eine super Plattform und auch Geschäftspartner auf dem Laufenden zu halten, zu kommunizieren. Auch wir beide machen das ja, ob das jetzt heute ist oder ob das auf anderen Veranstaltungen ist. Also das sind wirklich so die Quellen, sage ich mal, wo ich dann eben sagen kann, da bilde ich mich weiter, da hole ich mir dann auch meine Meinung ein.
Ja, LinkedIn macht da mittlerweile ganz viel. Also ich war noch eine Zeit lang parallel mit Xing und LinkedIn, aber Xing ist tot, was das Thema Social Feeds angeht. Und auf LinkedIn tatsächlich ja, also man erreicht eine Menge Leute, man kann die Leute auch ansprechen, was ich persönlich immer ganz toll finde, dass das nicht nur so nach außen plakativ irgendwie Werbung fürs eigene Doing oder die Firma ist, sondern man kann da auch einfach die Kollegen mal oder die Kontakte direkt ansprechen. Und du hast gerade gesagt, du lernst bei Elo viel. Ich habe zum Beispiel auch jemanden von Elo kennengelernt auf einer Veranstaltung Anfang des Jahres in München, wo wir bei euch auf dem Stand mit waren, den Daniel Mickeleit. Der ist klasse auch. Also, und wenn du mal eine Frage hast, jetzt die irgendwie sehr Elo-spezifisch ist und du brauchst jetzt mal eine Antwort, ist keine Ahnung, es ist jetzt gerade Sonntag und ich habe eine Frage, dann kann ich da einfach auch die Frage platzieren und krieg meistens auch sehr schnell einfach eine Antwort. Und dieses untereinander Austauschen eben über den Kanal LinkedIn macht tatsächlich auch bei mir eine Menge aus. Und das hilft auch am Ende des Tages dann natürlich wieder den Kunden. Ja, danke dir dafür. Was machst du denn abseits der Arbeit? Weil ich weiß, du arbeitest viel. Du arbeitest sehr stark auch an deinen Themen. Was machst du denn, wenn du nicht arbeitest? Wie kommst du zur Ruhe?
Das sind verschiedene Themen. Zum einen würde ich behaupten, dass ich sportlich sehr aktiv bin. Also ich bin derjenige, der morgens auch mal früher aufsteht und dann eine Runde bei uns joggen geht oder ins Gym geht. Das ist einfach für mich eine super Ablenkung. Ich merke dann auch, dass ich dann fit und vitaler in dann doch den ein oder anderen Arbeitstag dann auch starten kann. Also mental fühle ich mich da einfach fitter. Das ist für mich eine wahnsinnig gute Ablenkung. Klar, Freunde, Familie, meine Frau, wenn ich abends nach Hause komme und wir noch was zusammen dann eben auch unternehmen oder ob das nun gemeinsames Kochen oder auch mal bei einem Gläschen Wein oder einem Aperitivo ist, das sind die Momente, wo ich auch sehr gut abschalten kann oder natürlich auch Reisen. Also wir zwei reisen sehr gerne, sind unterwegs, lernen neue Kulturen kennen. Also ich würde sagen, das sind die Punkte neben dem ein oder anderen Bier, das man auch mal abends zu sich nehmen kann, wo ich sagen würde, da komme ich zur Ruhe, da schalte ich dann auch wirklich mal vom stressigen Arbeitsalltag ab.
Ja, böse Zungen würden ja behaupten, dass wir beide eigentlich immer nur essen gehen zusammen, weil wer mir auf LinkedIn folgt oder dir, hat jetzt dieses Jahr schon mehrfach Bilder von uns gesehen, wo wir wieder in irgendeinem Restaurant sitzen und meistens ist da auch Essen im Spiel oder auch mal ein Bierchen. Aber es gehört halt auch dazu, also definitiv. Ja, wenn ihr jetzt sagt, das ist alles super interessant, ich möchte mehr darüber erfahren, dann habt ihr tatsächlich die Gelegenheit, mehr zu erfahren, und zwar ziemlich genau auf den Punkt in einem Monat, weil wenn die Folge hier erscheint, plus einem Monat, 28. September, haben wir von der Pegasus bei uns hier bei Regenstauf, beziehungsweise zwischen Regenstauf und Regensburg in dem kleinen Örtchen Lappersdorf, unseren Digital Summit. Das habt ihr vielleicht auch schon in den Feeds gesehen. Wir bewerben das jetzt schon auch eine gewisse Zeit lang. Und da habt ihr die Möglichkeit, unter anderem den Tim und mich in live zu erleben. Also wenn ihr zu uns zu dieser Veranstaltung kommen möchtet, guckt einfach mal unten in die Shownotes, da ist der Link für die Anmeldung auch drin. Der Tim und ich werden über das Thema, was wir jetzt gerade auch im Podcast heute haben, dann auch mit einer Live-Demo entsprechend auf der Bühne mal zeigen, was da so möglich ist und wie das dann auch in der Praxis ausschauen kann. Und Wer jetzt sagt, naja, Regensburg, das ist mir einfach zu weit weg. Ich weiß, wir haben Hörerinnen und Hörer aus der ganzen Republik, unter anderem mittlerweile auch durch euch in der Schweiz zum Beispiel, habe ich gesehen, haben wir Hörer mittlerweile. Dann gibt's das Ganze auch als Livestream. Ihr könnt euch da auch für registrieren und dann könnt ihr die Sessions, die wir dort entsprechend an dem 28. September haben, auch von zu Hause, aus dem Büro, wo auch immer ihr halt seid, begleiten, dran teilnehmen. Wir haben nicht nur das Thema Azure AD und Zero Trust und ECM, sondern wir reden auch über Security, wir reden über IoT Security, wir werden auch zum Thema Security und Versicherungen mal sprechen, da haben wir auch einen Speaker vor Ort. Wir reden über Netzwerk Security, über Firewalling, Zero Trust im übertragenen Sinne, auch mit dem Hersteller Barracuda beispielsweise. Hornet Security wird vor Ort sein, Lenovo wird vor Ort sein und da haben wir einfach ein schönes Paket geschnürt aus Beiträgen. Es sind insgesamt 7 Speaker-Slots, die wir da haben und ja, falls ihr jetzt sagt, ich fahre dann doch nach Regenstauf oder nach Lappersdorf vielmehr, kann ich euch auch noch sagen, danach gibt's auch noch sehr leckeres Essen. Also unser Catering ist immer fantastisch, was wir da haben. Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir dann nach diesen 7 Speaker-Slots mit euch tatsächlich auch vielleicht noch ein Gläschen trinken und einfach ein bisschen Smalltalk haben. Also das ist eure Chance, wenn ihr sagt, auch als Hörer des Podcasts, die Themen sind mir egal, ich will aber den Alex jetzt mal in Natur erleben. Meldet euch an, Link ist wie gesagt in den Shownotes unten und dann freue ich mich und natürlich der Tim auch, wenn wir euch dann entweder im Stream oder vor Ort bei uns auf der Veranstaltung begrüßen dürfen. Tim, wir haben es, glaube ich, thematisch soweit geschafft. Hättest du denn noch ein paar letzte Worte?
Ja, definitiv. Also zum einen möchte ich nochmal den Appell in die Welt schreien, dass in Zeiten von KI und Zero Trust der zwischenmenschliche Kontakt nicht zu kurz kommen darf. Deswegen behaltet euch das bei, sowohl im Business als auch im Privatleben, weil das ist wirklich durch nichts zu ersetzen. Zum anderen nochmal der Appell an alle Hörer da draußen, folgt weiterhin dem Podcast vom Alex, der ist wirklich super. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute Teil davon sein durfte. Und dann auch noch der letzte Satz von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle Ende September dann auch in Lappersdorf erscheint und wir die Möglichkeit haben, uns auch mal persönlich auszutauschen, kennenzulernen und ihr vielleicht dann auch den Vortrag von uns beiden verfolgt, wo wir nochmal über das Thema sprechen werden. Deswegen, Alex, an dich nochmal vielen Dank, dass du mich heute dazu eingeladen hast. Hat mir sehr viel Spaß bereitet und ich freue mich auf deine kommenden Shows und ich freue mich auf das baldige Wiedersehen.
Amen, Bruder. Vielen Dank auch dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns einfach zur nächsten Folge. Macht's gut, bleibt sicher und gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.